Einen schönen guten Sabbatmorgen alle zusammen. Ich begrüße euch herzlich zur Predigt von heute Morgen. Ich möchte ganz kurz ein paar Worte zu mir sagen, dass ihr wisst, wer hier heute das Vergnügen mit euch hat. Mein Name ist Marc Bachhoffner, ich lebe in Saarland, das ist in der Nähe von Bauma, vielleicht kennt ihr das im Zürcher Oberland, im Tösttal. Ich wohne da seit etwa vier Jahren, danke, mit meiner Frau Stefanie, die mich unterstützt mit den Zahlen, wenn ich wieder mal was nicht richtig im Kopf habe. Und seit 4 Monaten bald haben wir eine Tochter, Hanna, das wurde schon gesagt, ein sehr schönes Geschenk, was uns Gott gemacht hat. Ich bin aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus in einer freievangelischen Gemeinde in Wetzikon. Ich durfte Jesus somit auch schon sehr früh als meinen Erlöser und Retter kennenlernen und ich bin sehr dankbar für diese christliche Erziehung und diese Basis, die mir unsere Eltern, aber auch die Gemeinde da mitgegeben haben. In meiner Jugendzeit habe ich mich jedoch ein bisschen von Gott distanziert. Mein Bild von seinem Charakter war sehr verzerrt und ich wollte nichts mit diesem Gott zu tun haben, so wie ich ihn mir vorstellte. Und ich bin sehr dankbar und fasziniert über die Geduld, die unser Vater im Himmel hat und wie er uns nachgeht und uns zur richtigen Zeit wieder berühren kann und zu ihm zurückführen kann. Das war auch in meiner Geschichte so. So durfte ich durch meine jetzige Schwiegermutter die Adventgemeinde vor etwa 5 Jahren kennenlernen und bin nun seit 2 Jahren ein getauftes Glied von der Gemeinde Wolfswinkel und darf außerdem seit 2,5 Jahren auch als Buchevangelist in Zürcher Oberland unterwegs sein. Diese Arbeit macht mir sehr große Freude, auch wenn sie natürlich immer wieder Herausforderungen mit sich bringt. Somit steckt auch sehr viel Wachstumspotenzial in dieser Arbeit. Und ich bin Gott dankbar, dass er das möglich macht. Es ist absolut ein Wunder, wenn man so lange von Haus zu Haus unterwegs sein darf. Falls jemand mal Interesse hat, mich zu begleiten, ihr dürft euch sehr gerne melden. Das ist immer möglich, wenn jemand mal wissen möchte, wie diese Arbeit heutzutage ausschaut. Warum, dass ich heute Morgen vor euch stehe? Natürlich, weil mich Gottes Wort begeistert und weil ich das Privileg habe, seit einem Jahr in der Laienpredigerausbildung der DSV teilzunehmen und ausgebildet zu werden. Und da Roland Delmour mein Mentor ist, gibt er mir natürlich auch die Möglichkeit, hier zu sprechen, auch dass er die Aufnahme dann hören kann und wir an der Qualität auch arbeiten können. In diesem Sinne bin ich euch auch sehr dankbar um Feedback. Wenn euch irgendetwas auffällt in der Predigt, bitte kommt auf mich zu. Ich nehme das natürlich persönlich, aber nicht in dem Sinn, dass ich verletzt bin, sondern möchte unbedingt auch dazulernen und wachsen und bin natürlich auch auf eure Kompetenz, bin ich sehr dankbar, wenn ihr mir dabei helft. In der Laienpredigerausbildung durften wir ein Buch lesen, Schritte zur Predigt, und da ist mir eine Aussage, hat mich sehr, sehr angesprochen und ist mir nachgegangen. Da wird beschrieben, wenn der Prediger vor der Gemeinde steht, dann steht er als Beschenkter vor der Gemeinde und er gibt der Gemeinde dieses Geschenk, welches er von Gott in der Vorbereitung bekommen hat, weiter. Und das ist auch heute Morgen mein Ziel und mein Gebet, dass euch Gott dieses Geschenk direkt auch zur Verfügung stellt. Genau. Ich möchte ganz kurz, wenn es okay ist, Gott einladen, dass er mir hilft, dieses Geschenk heute zu überbringen. Ich darf natürlich sitzen bleiben. Unser himmlischer Vater, Jesus Christus, ich möchte dir persönlich danken für das große Geschenk, was du uns gemacht hast. Und für alles, was du uns jeden Tag wieder gibst und auch ganz besonders heute an diesem wunderschönen Sabbat. Herr, danke, dass ich nicht sprechen muss heute, dass ich nicht etwas erreichen muss, was ich nicht kann, sondern dass ich mich dir zur Verfügung stellen darf, dass ich dein Kind und dein Zeuge sein darf und dein Werkzeug in deiner Hand. So möchte ich dich bitten, dass du mich segnest, damit wir alle gesegnet werden dürfen, damit du zu uns sprichst, Herr, und ich bitte dich, alles Störende frei und fern zu halten, sodass wir heute deine Stimme hören dürfen. Ich danke dir in deinem herrlichen Namen, Jesus Christus, dass du dieses Gebet erhört hast. Amen. Der rettende Glaube. Ich kann mir vorstellen, dass wir alle uns in unserem Leben schon mal gefragt haben, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Vielleicht ist es schon eine ganze Weile her, seit du dich das letzte Mal diese Frage gestellt hast. Vielleicht beschäftigt sie dich auch gerade aktuell, weil in der Welt Dinge geschehen, die die Wiederkunft von Jesus beschleunigen könnten. Mich persönlich beschäftigt diese Frage immer wieder. Nicht nur in Bezug auf die Erlösung, sondern auch in meinem alltäglichen Leben als Adventist oder auch Buchevangelist. Oft frage ich mich, wenn ich an die Türe zu den Leuten, zu den Menschen gehe und ihnen von Jesus erzählen möchte, von der großen Hoffnung, die wir haben, was dabei ist meine Aufgabe und was ist Gottes Aufgabe? Wo kann ich etwas tun und wo kann ich nur glauben und hoffen, dass sich Gott darum kümmert? Was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen? Für was bin ich verantwortlich und für was übernimmt Gott die Verantwortung? Wie sieht also dieser rettende Glaube aus? Vielleicht hilft uns da eine Bibelstelle weiter. Wir gehen zu unserem Predigttext. Ich habe ihn auch auf der PowerPoint, damit ihr mitlesen könnt. Alle Texte, die ich lesen werde oder auch auf der PowerPoint habe, sind nach der Luther 21 Übersetzung. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Aus Gnade sind wir gerettet. Das bedeutet, wir haben es nicht verdient und wir haben auch keinen Anspruch auf dieses Geschenk. Diese Rettung, die Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk bekomme ich, wenn ich glaube. Ich möchte mit euch heute Morgen über diesen rettenden Glauben nachdenken, indem wir uns zwei Fragen stellen. Erstens, wie muss ich glauben, um gerettet zu werden? Und zweitens, was muss ich denn glauben, um gerettet zu werden? Wenn wir uns diesen Text in Epheser 2 versuchen mathematisch zusammenzufassen, dann könnte das ungefähr so aussehen. Das Geschenk plus der Glaube, das ist die Erlösung. Das Geschenk macht Gott, Glauben tue ich, so werde ich erlöst. Die Antwort auf die Frage also, was müssen wir tun, um gerettet zu werden, wäre, wir müssen glauben. Das ist unser Teil der Erlösung. Oder kann etwa Gott an unserer Stelle glauben? Gott und wir arbeiten also zusammen, damit wir erlöst werden. Doch was meint denn die Bibel genau, wenn sie von Glauben spricht? Muss ich denn etwas Bestimmtes glauben oder reicht es einfach, an Gott zu glauben? Als ich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, ist mir eine Stelle in Jakobus eingefallen. Und ich bitte euch, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, mit mir Jakobus Kapitel 2 aufzuschlagen. Wir möchten in Jakobus Kapitel 2 ein paar Texte lesen. Ich habe die wichtigsten hier zusammengefasst, aber ich werde in Jakobus Kapitel 2 ab Vers 19 lesen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust gut daran. Die Dämonen glauben es auch und zittern. Willst du aber begreifen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch die Werke gerechtfertigt worden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Und die Schrift ist erfüllt, die spricht: Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Nun, auf den ersten Blick scheinen sich diese zwei Stellen, die wir jetzt gelesen haben, Epheser und Jakobus, zu widersprechen. In Epheser 2, Kapitel 9 steht ausdrücklich, und ich habe es mit grün markiert, nicht aus Werken. Und Jakobus schreibt in 2, Vers 24, den Menschen, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hier den Kontext sehen, denn in Vers 22 sagt er, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Ich bin überzeugt, dass Jakobus hier ein wichtiger Aspekt des Glaubens uns aufzeigt. Das heißt also, wir müssen glauben und etwas tun, um gerettet zu werden. Doch was möchte hier Jakobus wirklich sagen? Glaube bedeutet also, etwas zu tun. Das heißt, wenn ich etwas weiß und nichts tue, dann ist es kein Glauben. Wenn ich aber etwas weiß und danach handle, dann spricht die Bibel von Glaube. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, wo dieses Verhältnis ein bisschen deutlich wird. Ich war sehr stark nikotinabhängig. Und zu der Zeit, als ich geraucht habe, waren auf den Zigarettenpäckchen Bilder und Informationen, die den Raucher über seine Sucht informiert und die Konsequenzen der Sucht informiert haben. Natürlich habe ich gewusst, dass Rauchen tödlich ist. Aber trotzdem habe ich geraucht. Das bedeutet, ich habe das nicht geglaubt. Ich habe natürlich nicht daran gezweifelt, dass diese Bilder echt sind oder diese Information stimmt. Trotzdem habe ich sie nicht geglaubt und habe weiter geraucht. Ich dachte nämlich, ja gut, vielleicht kann ich ja dann vorher aufhören, bevor es so schlimm wird, oder irgend so etwas Ähnliches. Ich glaubte auf jeden Fall, dass diese Zigarette mir ein so starkes Bedürfnis stillt, dass ich so dringend brauchte, dass ich die langfristige Gefährdung von meiner Gesundheit dafür in Kauf genommen habe. Mein Verhalten zeigte also, was ich glaubte und was ich nicht glaubte. Dabei spielt es absolut keine Rolle, ob ich der Information zustimme, sie sogar für eine Tatsache halte oder nicht. Was ich glaube, das muss ich auch tun. Ich denke, dieses Prinzip ist ganz wichtig, denn oft ist uns gar nicht bewusst, was wir glauben und was wir nicht glauben. Rein theoretisch wissen wir natürlich, was wir glauben. Doch erst dann, wenn unser Glaube geprüft wird, das heißt, mir also jemand eine Zigarette anbietet, sehe ich anhand von meiner Tat, ob ich glaube, dass diese Zigarette mir schadet oder ob ich in ihr einen Gewinn sehe. Somit schenkt Gott mir einen Spiegel. An meinen Taten und Reaktionen erkenne ich, ob ich Gott und somit der Wahrheit glaube oder Satan und seinen Lügen. Zusammenfassend heißt das, was wir tun, das glauben wir. Was wir nicht tun, das glauben wir auch nicht. Rettender Glaube bedeutet also nicht bloß zu wissen und dem zuzustimmen, was Gott in seinem Wort sagt, sondern auch danach zu handeln. Ist das leicht oder schwer? Können wir denn in jeder Situation in unserem Leben das umsetzen, was uns Gott sagt? Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen, wo Jesus mit seinen Jüngern über den rettenden Glauben spricht. Und er gibt ihnen ein Bild für den Glauben. Bitte schlagt mit mir Matthäus Kapitel 17 auf. In den Kapiteln davor lesen wir, dass Jesus das erste Mal zu seinen Jüngern sagte, dass er nach Jerusalem gehen und getötet werden wird. Außerdem forderte er auch seine Jünger dazu auf, ihm nachzufolgen und ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Er erzählte den Jüngern auch, dass er auferstehen wird. Doch an der Reaktion der Jünger erkennen wir, dass sie das wahrscheinlich nicht gehört haben. Sie hatten nur den Tod von Jesus im Kopf und in der Sicht. Kurze Zeit nach dieser Offenbarung nahm Jesus seine drei Jünger, Johannes, Jakobus und Petrus, mit auf den Berg der Verklärung und er ließ die übrigen Jünger im Tal zurück. Im Buch Der Sieg der Liebe lesen wir, dass die übrigen Jünger sehr entmutigt waren aufgrund der Worte von Jesus und dass sie auch eifersüchtig waren auf die drei, die mit Jesus auf dem Berg sein durften. In dieser Niedergeschlagenheit begegnet den Jüngern ein Mann mit einem mondsüchtigen Jungen. Und sie versuchen, den Dämon auszutreiben, doch es gelingt nicht. Dann kommt Jesus dazu. Wir lesen in Matthäus 17 ab Vers 18. Und Jesus bedrohte den Dämon und er fuhr von ihm aus und der Junge wurde in dieser Stunde gesund. Da kamen die Jünger für sich alleine zu Jesus und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus antwortete ihnen, wegen eures Unglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, beweg dich von hier dorthin, und er wird sich wegbewegen, und nichts wird euch unmöglich sein. Weil die Jünger über ihre Entmutigung und ihren persönlichen Kummer nachdachten, anstatt zu beten und diese Sorgen zu Gott zu bringen, zweifelten sie. Dies war der Grund für ihr Unglaube. Doch Jesus bietet ihnen eine Lösung an. Er möchte, dass die Jünger und ich denke auch wir glauben, wie ein Senfkorn glaubt. Doch wie glaubt denn ein Senfkorn? Als ich mich gefragt habe, was Jesus wohl mit diesem Bild sagen möchte, sind mir drei Aspekte des Senfkorns aufgefallen und die möchte ich mit euch gerne anschauen. Glauben wie ein Senfkorn bedeutet Abhängigkeit. Das Ziel des Senfkorns ist es zu wachsen. Damit ein Senfkorn wachsen kann, sind gewisse Voraussetzungen erforderlich. Es braucht Wasser, Sauerstoff und Wärme, damit es wachsen kann. Nun, welche dieser Dinge kann sich das Senfkorn selber machen? Keins. Es ist nicht einmal in der Lage, diese Dinge zu holen, weil das Senfkorn liegt in der Erde und es kann sich nicht bewegen. Somit ist das Senfkorn zu 100% abhängig davon, dass Gott diese Bedürfnis stillt. Das ist also Gottes Aufgabe, dem Senfkorn die nötigen Stoffe in greifbare Nähe zu legen. Das Senfkorn ist zu 100% abhängig von Gott. Er muss diese Bedürfnisse stillen. Die Aufnahme von diesen Stoffen zum Wachstum führt, auch das ist Gottes Verdienst. Hätte Gott das Senfkorn nicht so gemacht, dass wenn es diese Stoffe, Sauerstoff, Wärme und Wasser aufnimmt, aus diesem Senfkorn ein Keim und dann eine Pflanze wird, dann würde aus dem Senfkorn auch nichts passieren, egal wie viel von diesen Stoffen in der Nähe liegen. Also Gott ist dafür verantwortlich, dass das Senfkorn alles hat, was es braucht. Und Gott hat das Senfkorn auch so konstruiert, damit es diese Bedürfnisse anwenden, umsetzen kann und dadurch eine Pflanze entsteht. Das gleiche Prinzip kennen wir auch von uns oder von unseren Kindern. Sie haben Hunger, sie essen und werden größer und größer. Doch dieser Wachstum wird nicht durch das Essen ermöglicht grundsätzlich. Denn sonst wäre ich viel größer. Ich esse auch heute noch dreimal am Tag. Und wenn ich esse, dann wachse ich nicht mehr in die Höhe. Gott hat es also so gemacht, dass dieser Vorgang nur eine begrenzte Zeit funktioniert. Oder er hat ihn dann irgendwann gestoppt. Aber nicht das Essen an sich führt zum Wachstum, sondern die Konstruktion des Schöpfers. Das Potenzial, welches Gott in uns oder auch in das Senfkorn hineingelegt hat, ist für dieses Wachstum verantwortlich. Das Senfkorn ist also zu 100% abhängig von Gott. Und das gilt absolut auch für uns. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was uns bewusst werden muss und die erste Voraussetzung für den rettenden Glauben. Ohne Gott können wir nichts tun. Wir sind in allen Dingen zu 100% von unserem Schöpfer und Vater im Himmel abhängig, der alles erschaffen hat und alles so gemacht hat, damit es das tun kann, was es tun soll. Gott schafft also die Voraussetzungen und er gibt die nötigen Mittel. Glauben beinhaltet also ein Geschenk, welches Gott macht. Gott macht also dieses Geschenk, das ist seine Aufgabe. Doch was ist meine Aufgabe? Der zweite Aspekt, der mir aufgefallen ist, Glauben bedeutet nehmen, um zu geben. Die Aufgabe des Senfkorns besteht im Wesentlichen darin, zu wachsen. Dafür muss es, wie gesagt, diese Mittel, die Gott zur Verfügung stellt, aufnehmen. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir Hunger haben. Unser Magen braucht Nahrung und auch unser Magen ist nicht in der Lage, sich diese Nahrung selber zu holen. Somit müssen wir die Nahrung aus der Natur nehmen, wir kauen sie und legen sie dann in den Magen. Er verarbeitet diese Nahrungsmittel und gibt das, was er genommen hat, weiter. Dadurch wird der Hunger gestillt. Wir bekommen Energie, können diese gebrauchen, können Sachen machen und so weiter und so fort. Glauben wie ein Senfkorn bedeutet also, das, was wir brauchen, was unseren Bedürfnissen entspricht, aus Gottes Hand anzunehmen, es anzuwenden und somit weiterzugeben. Daraus entsteht im Beispiel des Senfkorns eine Pflanze. Diese Pflanze, das ist das Ziel, welches Gott mit dem Senfkorn erreichen möchte. Der Grund, warum Gott dieses Senfkorn gemacht hat. Und somit sind wir auch gerade beim dritten Aspekt des Glaubens wie ein Senfkorn. Glauben bedeutet nämlich eine Veränderung. Glauben wie ein Senfkorn bedeutet, dass sich der Zustand des Korns so stark verändert, dass er nicht wiederzuerkennen ist. Dieser Aspekt setzt die ersten beiden Aspekte voraus. Wenn also der Gläubige sich seiner Abhängigkeit von Gott absolut bewusst ist und das, was Gott ihm zur Verfügung stellt, aufnimmt und es gemäß der Konstruktion des Schöpfers umsetzt, also weitergibt, dann verändert sich der Zustand des Gläubigen so stark, dass der alte Zustand nicht mehr wiederzuerkennen ist. Das und wahrscheinlich noch viel, viel mehr steckt in diesem Bild, was Jesus gebraucht, dem Glauben wie ein Senfkorn. Ich möchte die drei Aspekte noch mal kurz zusammenfassen, dass wir eine Übersicht haben. Erstens, Glauben wie ein Senfkorn bedeutet Abhängigkeit. Sich der hundertprozentigen Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein, Gott sorgt dafür, dass alles, was ich brauche, in greifbarer Nähe ist. Und er befähigt mich auch dazu, diese Dinge so umzusetzen, wie er es möchte. Zweitens, Glauben wie ein Senfkorn bedeutet nehmen, um zu geben. Das, was ich brauche, hole ich bei Gott und verwende es nach seinem Willen. Ich nehme, um es weiterzugeben. Das Ziel ist es nie, von Gott etwas zu nehmen, damit ich es behalte. Denn sonst würde der Hunger nicht gestillt werden. Und außerdem führt es langfristig zu unserem Tod. Zurück zu der Geschichte in Matthäus 17. Was hätten denn nun die Jünger tun sollen? Sie haben sich Gedanken über die Zukunft gemacht. Was mit ihnen passieren würde, wenn Jesus, ihr Meister, getötet wird, das macht ihnen große Angst. Und ich denke, wir können diese Angst gut nachvollziehen. Doch Jesus sagt mit diesem Bild vom Senfkorn, all das ist nicht eure Aufgabe. All das, was kommt und wie es weitergeht, das könnt ihr nicht beeinflussen. Das ist Gottes Angelegenheit. Die Jünger sollen einfach nur das, was Gott ihnen gibt, aufnehmen, es umsetzen und den Rest Gott überlassen. Ganz einfach, oder? Theoretisch ja, doch was ist denn, wenn wir das nicht können? Was ist denn mit diesen Jüngern jetzt? Bitte schlagt mit mir Markus 9 auf. Dieselbe Geschichte wird auch in Markus Kapitel 9 beschrieben. Und ich denke, dass Markus uns hier ein Detail offenbart, was ganz wichtig ist. Wir lesen in Markus Kapitel 9, ab Vers 21, hier spricht Jesus mit dem Vater des Jungen. Da fragte er seinen Vater, wie lange hat er das schon? Er sagte, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du aber etwas kannst, dann erbarme dich über uns und hilf uns. Wenn du aber etwas kannst. Die Pharisäer hatten die Jünger verspottet, als sie den Jungen nicht befreien konnten. Sie behaupteten, dieser Dämon ist zu stark für die Jünger von Jesus. In der Aussage von diesem Vater lesen wir jetzt, dass nun diese Zweifel der Pharisäer auch zu seinen Zweifeln geworden sind. Er ist nicht mehr sicher, ob Gott wirklich, ob Jesus wirklich die Macht hat, seinem Sohn zu helfen. Doch wie reagiert jetzt Jesus auf diese zweifelnde Aussage des Mannes? Vers 23. Jesus sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Jesus macht hier klar, dass unser Glaube die Voraussetzung ist, dass Jesus ein Wunder tun oder uns heilen kann, an uns wirken kann. Doch dann kommt etwas Faszinierendes in Vers 24. Und gleich schrie der Vater des Kindes unter Tränen, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Der Mann konnte nicht glauben. Und genau das wurde ihm in diesem Moment bewusst. Er bat Christus unter Tränen, seinen Glauben zu stärken. War es nun der Glaube des Mannes, der Christus befähigte, den Sohn gesund zu machen, oder war es der Glaube Jesu? Dieser Mann hat erkannt, dass sein Glaube zu schwach ist. Und gleichzeitig hat er erkannt, dass Jesus diesen Glauben hatte, den er so dringend brauchte. Darum bittet er Jesus unter Tränen, ihm zu helfen. Der Glaube Jesu schaffte die Voraussetzung, dass Jesus seinen Sohn heilen konnte. Dieser Abschnitt bringt nun eine neue Erkenntnis mit sich. Wenn wir wieder zurückgehen zu dem Vers, den wir anfangs gelesen haben, Epheser 2, Vers 8, obala. Oh, ich habe etwas, tut mir leid. So. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk. Frage, worauf bezieht sich nun dieses Geschenk Gottes in diesem Vers? Gott schenkt uns die Erlösung, das neue Leben in Christus. Und Gott schenkt uns den Glauben Jesu, auch das ist in dem Geschenk im neuen Leben in Christus enthalten. Wenn wir uns die mathematische Darstellung des Verses noch einmal anschauen, dann müsste das nun jetzt richtigerweise so aussehen. Gott schenkt uns die Erlösung und Gott schenkt uns den Glauben und das Tun. So werden wir gerettet. Was tragen wir also dazu bei? Nichts. Rein gar nichts. Gott hat 100% getan. Das ist das Was, was ich glauben darf, was wir glauben dürfen. Dass Christus alles vollbracht hat. Er vergibt uns alle unsere Schuld. Er nimmt uns unsere schmutzigen Kleider und wäscht uns rein von all unserer Ungerechtigkeit. Und dann überkleidet er uns mit seinem Kleid seiner Gerechtigkeit. Christus ist für uns am Kreuz gestorben zur Vergebung all unserer Sünden. Christus hat aber auch für uns geglaubt und das Gesetz vollkommen gehalten. Was dürfen wir also glauben? In Römer 5 lesen wir, denn genau wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sünden geworden sind, werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Wenn wir nicht nur die Vergebung, sondern auch den Gehorsam Christi durch den Glauben annehmen, dann kann aus uns das werden, was Gott aus uns machen möchte. Dann werden alle Hindernisse, und mögen sie auch so hoch und unüberwindbar wie die ewigen Berge wirken, dem Glauben Jesu weichen, der nun unser Glaube geworden ist. Das Einzige, was wir tun können, ist dieses vollkommene Geschenk von unserem himmlischen Vater, welches Jesus vollbracht hat, anzunehmen, es auszupacken und anzuwenden. Meine lieben Geschwister, auf diesem Geschenk steht dein Name drauf. Gott legt es in greifbare Nähe. Wenn wir uns dafür entscheiden, dann gehört es uns. Wir dürfen es auspacken, es einsetzen, jeden Tag und jeden Moment unseres Lebens. Was darf ich also glauben? Johannes Kapitel 1, aber allen, die ihn, Christus, aufnehmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die weder durch natürliche Abstammung noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ich darf glauben, dass ich ein Kind Gottes bin und dass Gott das Potenzial des Sieges durch Christus in mir, in mich hineingelegt hat. Wie darf ich das glauben? Genauso wie das Senfkorn glaubt. Alles, was ich brauche, aus Gottes Hand für mich persönlich in Anspruch nehmen. Wenn mir also die Kraft fehlt, dann darf ich zu Gott kommen und ihn um diese Kraft bitten. wenn mir der Glaube fehlt, dann darf ich darum bitten. Und Gott wird diese Bitte auf jeden Fall erhören. Darin liegt der ganze Kampf. Es geht darum, nicht das zu tun, was ich tun kann, um gerettet zu werden, oder das, was ich tun will, sondern es geht darum, das in Anspruch zu nehmen, was Christus für mich getan hat, was ich nicht tun kann. Dieser Kampf spielt sich in den kleinen Herausforderungen des Lebens ab. Nicht nach 40 Tagen Fasten in der Wüste begegnet mir Satan als Engel des Lichts und versucht mich, wohl eher, wenn ich abends um 10:30 todmüde bin, meine Tochter weint, weil sie nicht einschlafen kann, und ich muss sie herumtragen, um sie zu beruhigen. Es macht mich vielleicht wütend, ihr Schreien. Ich möchte es abschalten. Ich kann nicht mehr, ich bin müde. Dann habe ich die Möglichkeit, die Hilfe meines Erlösers in Anspruch zu nehmen und meine Tochter von Herzen zu lieben. Aus mir kann ich das in dieser Situation nicht tun, weil es mir um mich geht. Ich sehe nur meine Not, meine Probleme. Ich bin morgen wieder müde, ich kann mich nicht konzentrieren, ich wollte doch früh ins Bett. Wieder ein Tag, der so anstrengend wird. Christus hat nie an sich selbst gedacht. Nie. Er kann mich befähigen, die Not meiner Tochter zu sehen und somit meine zu vergessen. Das Einzige, was ich tun kann, ist das zu wollen. Glaube ich, dass es so richtig ist? Gebe ich Jesus recht und bekenne ich, dass ich ein hoffnungsloser Egoist bin? Dass ich seine Hilfe so dringend brauche, damit ich so lieben kann, wie Jesus liebt, nämlich bedingungslos? Was ist unsere Aufgabe und was ist Gottes Aufgabe? Wo können wir etwas tun und wo können wir wissen, dass Gott sich bereits darum gekümmert hat? Was können wir beeinflussen und was können wir nicht beeinflussen? Für was sind wir verantwortlich und für was übernimmt Gott die volle Verantwortung? Wir sind Gottes Kinder. Das hat Gott gemacht. Christus schenkt uns sein Leben, seine Kraft, seinen Gehorsam und seinen Glauben. Das alles ist in diesem vollkommenen Geschenk, in dem Leben von Christus enthalten. Dass wir durch Christus zu überwinden werden, für das übernimmt Gott die volle Verantwortung und das hat er bereits vollbracht. Unsere Verantwortung, unsere Aufgabe ist es, in schwierigen und herausfordernden Situationen des Lebens dieses Geschenk in Anspruch zu nehmen. Wir dürfen uns immer wieder für das Leben Jesu entscheiden, gerade dann, wenn wir es so dringend brauchen. Diese Entscheidung, das Wollen, das ist unser Teil der Erlösung. Nicht einmal und das reicht dann, bis Jesus wiederkommt. Nein, immer wieder. Dann, wenn ich es brauche. Das vollkommene Geschenk steht also bereit. Es steht unser Name drauf. Ich möchte es persönlich in Anspruch nehmen und mir von Christus helfen lassen, das Ziel zu erreichen, welches Gott mit mir erreichen möchte. Und ich hoffe, du willst das auch. Das ist das Einzige, was wir tun können, zu wollen. Den Rest tut dann Christus in uns, wenn wir ihn lassen. Gottes Segen und alles Gute. Amen.